Moin moin und herzlich willkommen zu Medienguide, deinem Podcast für Einblicke in die digitale Lebenswelt deiner Kinder und Jugendlichen. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft erst auf den Tisch kommt, wenn es zu spät ist. Ein Thema, das viele Eltern nur schwer greifen können und bei dem sich Kinder oft nicht trauen, überhaupt darüber zu sprechen. Cybergrooming. Vielleicht kennst du das Gefühl, dein Kind sitzt mit dem Smartphone auf dem Bett, chattet, lacht. Scheinbar entspannt. Du fragst, mit wem schreibst du? Und die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Ach, kennst du nicht. Ist nur wer aus dem Game. Oder ist voll nett, wir reden über Musik und so. Es klingt harmlos, ist vielleicht auch harmlos, aber was wenn nicht? Die Realität ist, online kann jeder sein. Ein Erwachsener kann sich als Teenager ausgeben. Ein Fremder kann zum Vertrauten werden. Und das schneller, als wir denken. Und genau das zeigen aktuelle Zahlen. Die Landesanstalt für Medien NRW hat Anfang 2025 über 2000 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren befragt. Das Ergebnis ist alarmierend. 24% aller Befragten haben mindestens einmal eine Form von Cybergrooming erlebt. 15% wurden online von einer ihnen fremden Person zu einem Treffen aufgefordert. 12% haben eine Gegenleistung angeboten bekommen, etwa Ingame-Währung oder Geld, für intime Bilder oder Videos. 7% wurden sogar direkt aufgefordert, sich vor der Kamera auszuziehen. Und das passiert nicht irgendwo im Verborgenen, sondern auf den Plattformen, auf denen Kinder ganz selbstverständlich unterwegs sind. Snapchat, Instagram, WhatsApp, sogar in Online-Games wie Minecraft oder Roblox. 87% der dokumentierten Grooming-Fälle finden genau dort statt, im öffentlichen Raum der digitalen Welt. Dort, wo Likes fliegen und Freundschaftsanfragen Alltag sind. Und jetzt wird es noch komplexer. Täter und Täterinnen sind nicht immer Erwachsene. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass auch Kinder und Jugendliche selbst Täter sein können. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 462 jugendliche Tatverdächtige im Zusammenhang mit Cybergrooming registriert. Darunter sogar 288 Kinder unter 14 Jahren. Das heißt, nicht jede gefährliche Nachricht kommt von einem bösen Unbekannten. Manche kommen aus der Schule, aus dem Gaming-Server, von Gleichaltrigen, die über Grenzen gehen, aus Neugier, Machtstreben oder weil sie selbst manipuliert wurden. Wir sprechen also über ein Phänomen, das viel näher an unseren Kindern ist, als viele glauben. Und oft beginnt es mit einer harmlosen Nachricht. Hey, bist du auch auf dem Discord? Wollen wir mal alleine schreiben? Du bist echt hübsch. Schick mal ein Foto. Was dahinter steckt, merken Kinder oft zu spät. Und wenn sie es merken, schämen sie sich. Oder sie denken, sie seien selbst schuld. Darum reden wir heute. Nicht um Angst zu machen, sondern um Klarheit zu schaffen. Um zu verstehen, wie Cybergrooming funktioniert. Und was wir Eltern, Fachkräfte oder Begleiter tun können, damit Kinder geschützt und gestärkt sind. Moin moin und herzlich willkommen zu Medienguide, eurem Podcast für Einblicke in die digitale Lebenswelt eurer Kinder und Jugendlichen. Wenn wir den Begriff Cybergrooming hören, denken viele zuerst an dunkle Ecken des Internets, an gruselige Erwachsene, die sich über geheime Plattformen Zugang zu Kindern verschaffen. Aber Cybergrooming passiert nicht nur im Verborgenen. Es passiert auf Snapchat, auf Instagram, in WhatsApp-Gruppen, in Minecraft, in Fortnite, überall dort, wo Kinder kommunizieren. Und oft beginnt es harmlos. Oder besser gesagt, es soll harmlos wirken. Cybergrooming beschreibt den Prozess, bei dem eine Person, oft eine Erwachsene, aber nicht immer, gezielt und geplant eine emotionale Beziehung zu einem Kind oder Jugendlichen aufbaut, um sexuelle Interessen durchzusetzen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Jemand schreibt einem Kind, hey, du hast voll das coole Profil, bist du auch in dem Spiel drin? Oder, du wirkst total lieb, ich fühle mich bei dir richtig verstanden. Zunächst wirkt das wie eine harmlose Unterhaltung. Es entstehen Gespräche über gemeinsame Interessen, Musik, Games, Schule und genau darin liegt die Gefahr. Denn der Täter oder die Täterin sucht gezielt Nähe, emotionale Nähe. Er oder sie wirkt wie ein Freund, jemand, der zuhört, der Komplimente macht, der sich interessiert. Erst später wird's grenzüberschreitend. Ich habe mich echt in dich verliebt. Ich würde dich so gern sehen. Zeig mir ein Bild. Nur für mich. Ich schick dir auch eins. Wenn du mich wirklich magst, vertraust du mir. Und hier kommt ein wichtiger Punkt. Nicht jede Form von Grooming ist sofort eindeutig sexuell. Manche TäterInnen tasten sich ran. Sie testen, wie weit sie gehen können. Sie fragen nach einem Selfie, nach einem harmlosen Video und wer mitmacht, wird gelobt. Wer zögert, bekommt Druck oder Schuldgefühle. Schade, ich dachte, du vertraust mir. Oder ich hab doch auch eins geschickt. Du bist gemein. Das ist emotionale Erpressung. Und sie funktioniert besonders gut bei Kindern, die nach Anerkennung, Zugehörigkeit oder Nähe suchen. Was übrigens vollkommen normal ist. Was macht Cybergrooming so schwer erkennbar? Ganz einfach. Die TäterInnen wirken nicht wie TäterInnen. Sie sind freundlich, charmant, geduldig und oft geben sie sich als Gleichaltrige aus. Ein 40-Jähriger kann sich problemlos als 15-Jähriger ausgeben. Mit einem geklauten Profilbild, einem passenden Emojis und einem gefälschten Namen. Und selbst wenn es tatsächlich Jugendliche sind, die andere Kinder ansprechen, kann das tief verletzend oder sogar strafbar sein. Denn auch Jugendliche können Cybergrooming betreiben. Manchmal aus Machtgefühl, manchmal aus Gruppendruck, manchmal aus eigenen Erfahrungen heraus. Die Polizei dokumentierte 2024 in Deutschland 462 jugendliche Tatverdächtige, 288 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren im Zusammenhang mit Cybergrooming. Das zeigt, Cybergrooming ist kein Erwachsenenproblem. Es ist ein Beziehungsmissbrauchsproblem. Wenn ich mit Jugendlichen arbeite und ein Mädchen mir erzählt, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist voll süß, wir schreiben fast jeden Abend und ich frage, kennst du ihn denn wirklich oder nur aus dem Internet? Kommt oft, ja klar, ich habe ein Foto gesehen, der ist echt, glaub mir. Dann ist mein nächster Satz nie, das ist bestimmt ein Fake, sondern, was macht dich so sicher, dass er echt ist? Wusstest du, dass man heute Bilder klauen oder sogar mit KI verändern kann? Denn genau darum geht's. Nicht verunsichern, sondern begleiten. Nicht sofort verurteilen, sondern gemeinsam hinschauen. Wenn Kinder lernen, wie Täuschung funktioniert, entwickeln sie etwas sehr Wertvolles. Digitale Intuition. Die Fähigkeit, ein komisches Bauchgefühl ernst zu nehmen. Etwas zu hinterfragen, sich Hilfe zu holen, ohne Angst. Und das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, den Raum dafür zu schaffen. Im nächsten Segment hören wir, was Kinder selbst sagen, wie es sich anfühlt und warum so viele schweigen. Denn Cybergrooming ist nicht nur ein Sicherheitsproblem. Es ist auch ein Thema von Scham, Schuldgefühlen und Sprachlosigkeit. Wenn wir über Cybergrooming sprechen, reden wir oft über Technik, Plattformen, Tätermethoden. Aber viel zu selten fragen wir, wie fühlt sich das eigentlich an? Für die Kinder selbst. Die LFM-Studie 2025 hat genau das getan. Kinder und Jugendliche wurden nicht nur nach ihren Erfahrungen gefragt, sondern auch danach, was es mit ihnen gemacht hat. Und die Antworten sind wichtig, weil sie zeigen, warum Cybergrooming so wirkungsvoll und so gefährlich ist. Viele Kinder sagen rückwirkend, es war irgendwie schön, dass sich jemand für mich interessiert hat. Oder ich dachte, der ist nett, der versteht mich. Oder ich wollte nichts sagen, weil ich nicht wollte, dass es Stress gibt. Das ist keine Naivität, das ist kindliches Beziehungserleben. Denn gerade in der Pubertät suchen Kinder Orientierung. Wer bin ich für andere? Was macht mich liebenswert? Und wer sieht mich wirklich? Wenn dann jemand kommt, der scheinbar zuhört, Komplimente macht, Verständnis zeigt, dann ist das nicht automatisch verdächtig, es fühlt sich echt an. Was besonders erschreckend ist, fast jedes fünfte betroffene Kind hat den Kontakt nicht abgebrochen, selbst als klar war, dass es sich um eine erwachsene Person handelte. Warum? Auch das hat die Studie gefragt. Die häufigsten Gründe waren Neugier, ich wollte sehen, was passiert. Verständnis, er hat mir zugehört. Zugehörigkeit, ich war froh, dass sich jemand für mich interessiert. Unsicherheit, ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und Angst, ich dachte, ich krieg Ärger, wenn ich was erzähle. Cybergrooming ist nicht nur ein digitales Risiko. Es ist ein emotionales Gefälle, denn Täter und Täterinnen nutzen genau das aus. Den Wunsch nach Nähe, das Bedürfnis gesehen zu werden, die Unsicherheit, wie man Nein sagt, ohne jemanden zu enttäuschen und die Angst, schuld zu sein. Und dann ist da noch die Scham. Gerade bei jüngeren Befragten zeigt sich, fast die Hälfte der 8- bis 9-Jährigen hat mit niemandem über das Thema gesprochen. Nicht mit den Eltern, nicht mit der Schule, nicht mit Freunden oder Freundinnen. Weil sie dachten, sie hätten etwas falsch gemacht. Weil ihnen die Worte fehlten. Oder weil sie einfach nicht wussten, wohin mit diesem komischen Gefühl. Aber auch bei den älteren Jugendlichen zeigt sich, Cybergrooming wird oft verdrängt. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil es sich zu unangenehm anfühlt, um darüber zu reden. Und genau da wird es ernst. Denn wenn Kinder schweigen, können Täter und Täterinnen weitermachen. Ein Kind hat es in einem Interview mal so formuliert. Ich wusste irgendwann, dass das nicht richtig war, aber ich hatte das Gefühl, es war schon zu spät. Dieses Gefühl, zu spät zu sein, ist eine der größten Gefahren, denn es führt zu Rückzug, zu Selbstzweifeln und im schlimmsten Fall zu Erpressbarkeit. Darum ist es so wichtig, dass Kinder wissen, du bist nie schuld. Und es ist nie zu spät, dir Hilfe zu suchen. Du musst nicht alleine das Ganze aushalten. Und genauso wichtig ist, dass wir ihnen nicht nur sagen, du kannst mit mir reden, sondern dass wir das auch aushalten können. Ohne Vorwürfe, ohne Drama, ohne Schockstarre, sondern mit echten Fragen, mit Raum und mit Beziehung. Im nächsten Segment schauen wir uns an, wie schlimm es werden kann, wenn Cybergrooming in Sextortion übergeht, also wenn Nähe zur Erpressung wird und aus einem harmlosen Chat ein echter Albtraum. Stell dir vor, ein Kind hat sich online jemandem anvertraut, hat vielleicht ein Selfie geschickt oder ein Video, das eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Und dann kommt plötzlich eine Nachricht. Wenn du mir nicht noch eins schickst, stelle ich das erste online. Oder ich zeig's deinen Eltern, deinen Freunden, deiner ganzen Schule. Oder ich habe Screenshots gemacht, du kommst hier nicht mehr raus. Das nennt man Sextortion. Ein Kunstwort aus sexual und extortion, also Erpressung. Und es ist eine der brutalsten Eskalationsstufen, die aus Cybergrooming entstehen können. Was dabei so perfide ist, die Erpressung kommt nicht aus dem Nichts. Sie kommt nach einer vermeintlichen Beziehung, nach Vertrauen, nach Zustimmung. Und genau das macht sie so zerstörerisch. Denn das Kind denkt, ich habe selbst mitgemacht. Ich habe das Bild doch geschickt. Jetzt bin ich schuld. Ich kann nichts mehr tun. Viele Betroffene fühlen sich gefangen. Sie machen weiter. Schicken mehr, geben nach. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie glauben, es gibt keinen Ausweg mehr. Und die Zahlen belegen, mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen, die von Cybergrooming betroffen waren, wurden anschließend erpresst. Das heißt, das Vertrauen wurde missbraucht, intime Inhalte wurden gefordert oder ausgetauscht und dann wurde damit Druck gemacht. Die Studie zeigt, die häufigsten Drohungen waren: Ich mache deine Chatverläufe öffentlich, ich zeige deine Bilder deinen Eltern oder in der ganzen Schule, ich finde dich, ich weiß, wo du wohnst und ich sage allen, was du getan hast. Manche Täter und Täterinnen drohen sogar mit der körperlichen Gewalt, auch wenn sie das nie ausführen könnten. Aber das Kind weiß das nicht und es reicht aus, um Angst zu erzeugen. Besonders heimtückisch wird es, wenn es um Bilder geht, die gar nicht echt sind. Denn mit künstlicher Intelligenz lassen sich heute sogenannte Deep Nudes erzeugen. Ein harmloses Profilbild reicht. Der Körper wird dazu generiert und plötzlich existiert ein scheinbar echtes Nacktbild von einem Kind oder einer Jugendlichen, das dieses Bild nie gemacht hat. Und damit beginnt die Erpressung. Ich habe da ein Bild von dir. Wenn du mir nicht das echte schickst, dann geht das hier an deine ganze Schule. Das ist keine Theorie, das ist leider die Realität. Sextortion funktioniert auch dann, wenn gar kein echtes Material vorliegt. Denn es geht nicht um das Bild, sondern um Macht. Wenn du denkst, da muss man doch zur Polizei gehen, dann hast du natürlich recht. Aber viele Kinder tun das nicht. Warum? Weil sie sich schämen, weil sie Angst haben, dass ihre Eltern wütend werden, weil sie glauben, sie haben selbst etwas falsch gemacht oder ganz tragisch, weil sie denken, es sei schon zu spät. Und genau deshalb brauchen Kinder Erwachsene, die nicht schockiert reagieren, sondern handlungsfähig bleiben, die sagen, danke, dass du mir das erzählst, du bist nicht schuld. Wir holen uns Hilfe gemeinsam. Im nächsten Segment soll es genau darum gehen. Was kannst du als Elternteil, Fachkraft oder Vertrauensperson tun? Wie kannst du Kinder stärken, ohne zu kontrollieren? Und wie begleitest du, ohne zu belehren? Denn oft braucht es keine 100 Regeln, sondern nur eine klare Haltung. Ich bin da, ich sehe dich und ich gehe mit dir dadurch. Nach allem, was wir bisher gehört haben, stellt sich natürlich die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun, wenn ich Elternteil bin, wenn ich pädagogische Fachkraft bin oder einfach jemand, der Kinder in ihrem Alltag begleitet? Und vorweg, es gibt keine absolute Sicherheit, keine App, die alles verhindert, kein Regelwerk, das jede Gefahr ausschaltet. Aber es gibt Beziehungen, es gibt Gespräche und es gibt Haltungen, die Kinder stark machen und Täter und Täterinnen den Zugang erschweren. Hier sind 5 Dinge, die du tun kannst, nicht als Checkliste, sondern als Einladung zum Mitdenken. Sprich regelmäßig über Online-Kontakte ohne Misstrauen. Viele Eltern fragen, was hast du heute gemacht? Warst du zu lange am Handy? Warum antwortest du immer so spät? Aber was Kinder brauchen, sind offene Fragen. Gibt es jemanden, mit dem du gerade viel schreibst? Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du online bist? Gab es mal jemanden, der dich komisch angeschrieben hat? Und sprich auch über schöne Kontakte. Denn wer nur dann redet, wenn es brennt, hat keinen Gesprächskanal, wenn es wirklich kritisch wird. Zweitens, zeig, du bist da. Auch wenn es schwierig wird. Viele Kinder schweigen, weil sie Angst haben vor Ärger, weil sie denken, ich habe was falsch gemacht, jetzt bin ich schuld. Darum ist es wichtig, dass wir sagen, du kannst mit allem zu mir kommen, auch mit Dingen, bei denen du dir nicht sicher bist. Du bekommst keine Strafe, du bekommst Unterstützung. Denn das macht den Unterschied. Nicht der perfekte Umgang, sondern die gelebte Verbindung. Drittens, Macht gemeinsam Medienhygiene. Einmal pro Monat. Alte Kontakte durchgehen, Privatsphäre-Einstellungen checken, App-Updates prüfen, Fragen wie: Wer darf dir eigentlich schreiben? Was steht in deiner Profilbeschreibung über dich? Gibt es jemanden, der dich nervt oder stresst? Mach das nicht heimlich, sondern gemeinsam. Erklär deinem Kind, das ist wie Zähneputzen fürs Digitale. Nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil es dazugehört. Viertens. Sprich über Manipulation, auch über KI oder Fake-Profile. Wenn dir dein Kind erzählt, ich habe jemanden kennengelernt, der ist echt, ich habe ein Bild, dann frag, was macht dich so sicher, dass das Bild echt ist? Wusstest du, dass man heute mit KI ganze Gesichter verändern kann? Du musst kein Technikprofi sein, aber du kannst neugierig bleiben. Und deinem Kind zeigen, nicht alles, was glaubwürdig wirkt, ist echt. Kinder, die wissen, dass Täuschung möglich ist, entwickeln ein wertvolles Schutzinstrument, digitale Intuition. Fünftens. Kenn Hilfsangebote und sprich sie aktiv an. Wenn dein Kind mal in eine schwierige Situation gerät, muss es wissen, ich bin nicht allein. Es gibt Orte, an die ich mich wenden kann. Und ganz wichtig, du musst nicht alles alleine schaffen. Wenn du unsicher bist, hol dir Unterstützung. Sprich mit anderen Eltern, mit Fachkräften, Beratungsstellen. Nicht aus Angst, sondern aus Stärke. Denn Kinder brauchen keine perfekten Erwachsenen, sie brauchen ansprechbare Erwachsene. Im nächsten Segment werfen wir nochmal einen Blick zurück zu den Kindern selbst. Was sagen sie ganz konkret, was ihnen helfen würde? Was brauchen sie? Was wünschen sie sich? Die Antworten aus der LFM-Studie sind klarer, als man vielleicht denkt. Wir reden oft darüber, was Kinder brauchen, was wir ihnen geben sollten, wie wir sie schützen, stärken, aufklären können. Aber weißt du was? Was wir viel zu selten machen, wir fragen sie einfach nicht. Die LFM-Studie 2025 hat genau das gemacht. Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren wurden nicht nur befragt, ob sie Erfahrungen mit Cybergrooming gemacht haben, sondern auch, was würde dir helfen, mit unangenehmen Kontakten im Internet umzugehen? Und was wünschst du dir von Schule, Elternhaus, Freunden und Freundinnen? Und die Antworten sind eindeutig und ehrlich und eigentlich ganz einfach. Wunsch Nummer 1. Ich wünsche mir, dass das Thema in der Schule besprochen wird. Fast 70% aller Befragten haben das gesagt. Und zwar nicht einmalig, sondern regelmäßig. Nicht mit abschreckenden Filmen, sondern in echter Sprache. Nicht als Theorie, sondern als etwas, was mit ihnen zu tun hat. Kinder wünschen sich Informationen, Gespräche, Übungen und vor allem ernst genommen zu werden. Wunsch Nummer 2. Ich will auch zu Hause darüber reden können. Knapp die Hälfte der Kinder sagt, ich wünsche mir, dass meine Eltern mit mir über so etwas sprechen, bevor es passiert. Oder ich will das Gefühl haben, ich darf alles sagen, ohne dass sofort Panik oder Wut aufkommt. Und auch, ich will nicht, dass mir das Handy weggenommen wird, wenn ich ehrlich bin. Und genau hier liegt der Schlüssel. Kinder sprechen, wenn sie keine Angst haben müssen. Wenn sie wissen, ich kann vertrauen, auch dann, wenn es kompliziert wird. Wunsch Nummer 3. Ich möchte mit Gleichaltrigen darüber sprechen können. Viele Kinder sagen, ich dachte, das passiert nur mir. Oder wenn andere so etwas erlebt haben, fühle ich mich nicht mehr so komisch. Denn Cybergrooming passiert oft im Verborgenen. Und Kinder haben Angst, die Einzigen zu sein. Sich zu schämen. Ausgelacht zu werden. Wenn in der Klasse, im Jugendzentrum oder im Workshop offen darüber gesprochen wird, entsteht das, was wir Prävention nennen. Ein geteiltes Wissen und ein geteiltes Bewusstsein. noch ein Wunsch taucht immer wieder auf. Gerade bei den Jüngeren. Ich will wissen, wo ich Hilfe bekomme. Eine Telefonnummer, eine Mailadresse, ein vertrauter Mensch, ein Link, ein Poster, ein Button in der Schul-App. Es geht nicht um perfekte Strukturen, es geht um sichtbare Wege. Denn wenn Kinder in Not sind, ist oft der erste Gedanke, ich darf niemandem was sagen. Was sie brauchen, ist die innere Stimme, die sagt, doch. Es gibt Menschen, die hören mir zu. Ich bin nicht alleine. Und auch das hat die Studie gezeigt. Eltern bleiben die wichtigsten Bezugspersonen. Trotz allem, trotz Streit, trotz Konflikten. Wenn es ernst wird, wenden sich Kinder an ihre Eltern. Wenn sie ihnen vertrauen können. Und das ist eine gute Nachricht. Und eine Verantwortung. Im letzten Segment dieser Folge möchte ich dir ganz genau dazu einen Impuls mitgeben. Wie wir sprechen können, wenn Kinder schweigen. Wie wir sichtbar bleiben, auch wenn sie sich verstecken. Und warum unsere Worte manchmal der einzige Lichtschimmer sind, den sie noch sehen. 24%. Fast jedes vierte Kind. Das ist eine Zahl, die bleibt. Fast jedes vierte Kind oder jede vierte jugendliche Person. Zwischen 8 und 17 Jahren in Deutschland hat bereits eine Form von Cybergrooming erlebt. Nicht irgendwo, nicht irgendwann, sondern jetzt. Auf den Plattformen, auf denen sie sich täglich bewegen. Und noch etwas bleibt. Viele Kinder reden mit niemandem darüber. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie denken, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht, ich kriege nur Ärger, wenn ich das erzähle. Und das ist der Moment, in dem wir gefragt sind, als Eltern, als Fachkräfte, als Menschen, die Kinder begleiten. Denn Cybergrooming ist keine Randerscheinung. Es ist kein Ausnahmefall. Es ist ein strukturelles Risiko, überall dort, wo Kinder digital unterwegs sind. Es ist Beziehungsarbeit mit böser Absicht. Und genau deshalb brauchen Kinder andere Beziehungen mit guter Absicht. Beziehungen, die sagen, ich bin da. Du darfst mir alles erzählen. Ich halte das mit dir aus, ohne dich klein zu machen. Und weil ich weiß, dass viele Erwachsene sich genau das fragen, aber was soll ich denn dann sagen, wenn mein Kind damit zu mir kommt? Hier mein Impuls für dich. Ganz praktisch, ganz einfach. Wenn dein Kind zu dir sagt, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist echt, ich habe ein Bild gesehen, dann sag nicht, du spinnst doch, das ist bestimmt ein Fake. Gehe offen an die Sache ran. Hinterfrage, warum dein Kind denkt, dass es wirklich echt ist. Thematisiere das Thema Fake-Bilder, geklaute Bilder und KI-Bilder. Und sei für dein Kind Ansprechperson für den Fall, dass doch etwas komisch wird. Für den Fall, dass diese Person doch nicht echt ist. Damit dein Kind weiß, ich kann jederzeit zu dir kommen, auch wenn ich mich vielleicht geirrt habe, dann bin ich nicht schuld und mir wird geholfen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, den wir unseren Kindern mitgeben sollten. Denn Irren ist menschlich und unsere Kinder sind immer die Opfer von Cybergrooming und die Täter sind diejenigen, die schuld an der ganzen Sache sind. Und diese Offenheit als Eltern, Fachkräfte oder andere Bezugspersonen für unsere Kinder ist super wichtig, damit sie wissen, wir bieten eine sichere Beziehung und einen sicheren Hafen, zu dem sie kommen können, auch in den größten Krisen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du hinschaust. Und danke, dass du Kindern dabei hilfst, sich im digitalen Raum nicht nur zu schützen, sondern auch zu entfalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder wichtig war, dann teile sie gerne mit Kollegen und Kolleginnen, Freunden und Freundinnen, deiner Schule, deiner Beratungsstelle. Denn Cybergrooming kann nur bekämpft werden, wenn wir darüber sprechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen, je nachdem. Und wir hören uns das nächste Mal hier wieder bei Medienguide.
Willkommen bei Medien in Gacht, dem Podcast für dich. Ein Fenster zur Welt deiner Kinder, ganz sicherlich. Hier erfährst du, was sie lieben, was sie treibt in der medialen Landschaft, die sie umgibt. Medienguide, oh Medienguide. Entdecke die Welt, die dein Kind begleitet. Medienguide, oh Medienguide. Tauche ein, verstehe Leben heute.
Ein Lächeln im Chat, ein Hey, wie geht's dir? Ein Spiel, ein Kompliment, klingt harmlos hier. Doch was echt wirkt, kann töten im digitalen Raum. Wenn Vertrauen zur Maske wird und näher zum Traum.
Nur ein Bild für mich, du bist doch mein Star. Doch wer dahinter steckt, ist selten wirklich klar. Und Kinder, die hoffen auf Nähe und Licht, verstehen oft nicht, was echt ist und was Pflicht.
Nur ein Bild für mich, du bist doch mein Star. Doch wer dahinter steckt, ist selten wirklich klar. Und Kinder, die hoffen auf Nähe und Licht, verstehen oft nicht, was echt ist und was Pflicht.
Mediengeist, oh Mediengeist, entdecke die Welt, die dein Kind begleitet. Mediengeist, oh Mediengeist, tauche ein, verstehe Leben heute.
Wenn Schweigen beginnt, aus Angst oder Scham, brauchst du kein Drama, sondern Herz, das warm. Kein Vorwurf, kein Druck, kein wie konntest du nur. Nur Menschen, die bleiben, das ist echte Spur.
Und dann bist du gefragt, bleib ruhig, bleib klar, nicht kontrollblick, sondern näher, ehrlich, wahr. Denn wer begleitet statt richtet, der wird gehört. Und zeigt, dein Kind ist nie falsch, nie gestört.
Nur ein Bild für mich, du bist doch mein Star. Doch wer dahinter steckt, ist selten wirklich klar. Und Kinder, die hoffen auf Nähe und Licht, verstehen oft nicht, was echt ist und was Pflicht.
Mediengeist, oh Mediengeist, entdecke die Welt, die dein Kind begleitet. Mediengeist, oh Mediengeist, tauche ein, verstehe Leben heute. Schutz heißt nicht Überwachung und Plan, sondern Räume, in denen man echt sein kann. Mit Fragen statt Filtern, mit Haltung statt Zwang und dem Mut zu sagen, ich hör dich lebenslang.
Vielleicht reicht ein Satz, der bleibt und dreht. Ich bin da, ganz gleich, was du mir zeigst. Kein Warum, kein Wie konntest du bloß. Nur offene Arme, bedingungslos.
Mediengeist, oh Mediengeist, entdecke die Welt, die dein Kind begleitet. Mediengeist, oh Mediengeist, tauche ein, verstehe Leben heute. Bis zur nächsten Folge bei Mediengeist.
Medienerziehung beginnt nicht mit Technik, sie beginnt mit Beziehung.